Vielleicht hast du dich über diese Frage geärgert. Was ist schlimmer? Schlechtes Tun oder schlecht auszusehen? Vielleicht hast du gedacht, was für eine blöde Frage. Aber du brauchst jetzt keine Hand zu heben. Ich weiß, dass deine Antwort ja sein wird. Wenn du dich blamieren oder in der Gefahr stehst, dich zu blamieren oder richtig schlecht dazustehen und du hast die Möglichkeit, irgendetwas zu sagen oder zu tun, was das verhindert, dann ist die Neigung, und du hast es bestimmt schon mal getan, die Neigung ist dahin, dass du eher die Unwahrheit sagst oder gar lügst, als dich zu blamieren und schlecht dazustehen. Später hast du dann Gewissensbisse und bittest Jesus um Vergebung und so. Aber in der Situation ist es doch eher wahrscheinlich, dass du sagst, nee, so und so ist es. Ja, also das typische Spiel, wenn sich zwei Pastoren treffen oder mehrere Pastoren treffen und die erste Frage ist, wie geht's dir? Und die zweite Frage ist, wie groß ist deine Gemeinde? Und dann will sich natürlich niemand blamieren und irgendwie eine Zahl, die realistisch ist, von 28 Personen nennen, sondern dann wird gerne mal einfach, weil man sich nicht blamieren will, weil man nicht schlecht aussehen möchte, weil man nicht irgendwie der Loser sein möchte in diesem, wer ist der Schönste, Größte, Beste, wird man dann einfach die Zahl mindestens mal verdoppeln oder gar verdreifachen. Jedenfalls großzügig aufrunden, was ja auch schon nicht mehr wahr ist, ja? So, und über dieses Phänomen möchte ich jetzt heute mit euch reden. Und ich war vor einiger Zeit mal eingeladen als Festredner zu einem Abschlussjahrgang eines Masterstudiengangs in Betriebswirtschaftslehre. Und es ist mir deshalb so wichtig, das auch nochmal heute zu sagen, weil das war ein internationaler Studiengang und da waren hauptsächlich Führungskräfte aus der Ukraine gesessen. Also eine große Anzahl von Führungskräften aus unterschiedlichen industriellen Bereichen, die sich fortgebildet haben, die einen Master of Business Administration gemacht haben. Und jetzt war praktisch, gab es die Urkundenübergabe und ein Abschlussfest. Und ich war sozusagen der Festredner. Und da habe ich mich gefragt, worüber rede ich jetzt zu solchen Leuten, zu solchen illustren Leuten, zu solchen Leuten, die es eigentlich in ihrem Leben schon irgendwie geschafft haben und jetzt noch höher hinaus wollen. Und mein Thema, nachdem ich dann lange darüber nachgedacht habe, mein Thema war Integrität, Identität und Inspiration. Also ich will euch diesen Vortrag jetzt heute nicht halten, wir können irgendwann mal ein Fest machen, kann ich auch gern diesen Vortrag nochmal halten. Aber mir war plötzlich so klar, wenn ich einmal die Gelegenheit habe, zu Führungskräften, in diesem Falle in der Ukraine zu sprechen, worauf würde ich den Schwerpunkt legen, was wäre wichtig, gerade in so einer Gesellschaft, wo es eher darum geht, gut dazustehen und gut auszusehen, als gut zu sein, wo vieles einfach so unterm Tisch verhandelt wird und ich will mal das Wort Korruption in den Mund nehmen, das schon auch an der Tagesordnung ist. Und du auch mit einem kapitalen Verbrechen davonkommst, wenn du nur genug Geld hast und die entsprechenden Institutionen bezahlen kannst. Integrität, Identität und Inspiration. Denn es ist tatsächlich so, dass wir alle in der Gefahr stehen. Ich habe schon gesagt, wir alle stehen in der Gefahr. Keinesfalls wollen wir schlecht aussehen. Keinesfalls wollen wir in irgendeiner Weise dumm dastehen. Aber überleg dir mal die Situation. Stell dir mal vor, du bist bei einem Arzt. Und der Arzt funktioniert so, dass der lieber toll dastehen möchte, als die Wahrheit zu sagen, und er kennt sich mit deiner Situation nicht aus. Zu welchem Arzt hast du mehr Vertrauen? Zu dem Arzt, der sagt, Moment, Herr so und so, in Ihrem Falle, da weiß ich nicht so richtig, aber ich kenne einen Experten und ich würde Sie gerne zu diesem Experten überweisen, der kann Ihnen bestimmt helfen. Merkst du, was ich sagen will? Du hast doch zu dem Arzt, der lieber in der Situation ein bisschen im kurzen Hemd dasteht und ein bisschen so aussieht, als würde er nicht alles wissen und er das aber auch ehrlich zugibt und sagt, ich weiß es gerade nicht und ich muss es entweder nachlesen oder ich muss mich informieren oder ich schicke sie gerade zu jemandem, der sich da auskennt. Hast du doch mehr Vertrauen als zu jemandem, der um jeden Preis schön dastehen möchte und dir dann aber alles Mögliche erzählt und dir unter Umständen gar nicht gut tut. Wir sind aber so geeicht, dass wir doch aber das Vertrauen der Leute gewinnen wollen und keinesfalls schlecht dastehen. Aber die Integrität, die Glaubwürdigkeit, die ist die Voraussetzung dafür, dass Vertrauen wächst, dass Zufriedenheit und Erfüllung in einer Beziehung wächst. Denn ob das nur eine Arzt-Patienten-Beziehung ist oder eine Kunden-Lieferanten-Beziehung oder eine Beziehung in einer Ehebeziehung oder eine Beziehung von Vater oder Eltern und Kindern, im Grunde ist es in allen Fällen so, die Glaubwürdigkeit bringt überhaupt so eine Beziehung richtig zustande und hat Einfluss auf alles. Und gerade auch, wir haben Love Dates und Heartbreaks als letzte Serie gehabt. Du kannst natürlich Leute für dich begeistern, wenn du cool aussiehst. Du kannst möglicherweise sogar auch den Menschen dazu bringen, dich zu lieben, oder er liebt dich, er verliebt dich, verliebt sich. Das ist eigentlich nur mehr so ein bisschen so, dass der Puls dann hochschlägt. Aber gut zu sein, die Beziehung zu behalten, integer zu sein, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und bloß weil du Ja sagst und die Verantwortung eingegangen bist jetzt und Ehepartner geworden bist, bist du kein anderer Mensch, du bist immer noch derselbe Mensch. Da hat sich gar nichts geändert an dir. Du bist immer noch genau derselbe Mensch, der du eben gerade warst, auch nach der Hochzeitsfeier. Und die Nähe schafft dann das Potenzial für Reibung. Und da ist dann die Frage nach der Integrität und nach der Glaubwürdigkeit, die wird immer nur höher. Also Kinder zu bekommen, wir lesen gleich noch eine Geschichte, wo, fangen bei Adam und Eva an, wo die Kinder bekommen ist Biologie. Aber Kinder zu erziehen, das Zusammenleben zu gestalten, Menschen zu entwickeln, Menschen heranzuziehen, die in der Gesellschaft einen Beitrag bringen, das erfordert Integrität. Und ein Mangel an Integrität ist teuer, hat einen enormen Schaden, eine enorme Konsequenz zieht das nach sich. Das können wir oft gar nicht so sehen und oft bemessen wir das auch nicht, aber alleine die ganzen vielen Therapiestunden, die jemand braucht, um halbwegs wieder gerade denken zu können, weil die Eltern eben unglaubwürdig waren bis ins Allerletzte, sind unermesslich. Und die ganzen Schäden, die das dann dazu führt, wenn dann wieder das sich fortsetzt in der nächsten Generation und der übernächsten Generation, ist katastrophal. Und worum es in dieser Serie geht, ist Integrität überhaupt als Wert zu erkennen, sie zu behalten und sie zu verbessern. Wie kann ich sie verbessern? Darum geht es in dieser Serie. Also wenn du dein Aussehen verbessern möchtest, dann gehst du zum Visagisten, dann gehst du zu irgendeinem Modeberater, dann gehst du zu irgendeinem Fitnesstrainer, da kannst du also viel tun, wenn es dringend notwendig ist, auch zu einem Hautarzt oder wo auch immer hingehen möchtest. Du kannst dein Aussehen verbessern, du kannst deine Fähigkeiten verbessern. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du besser wirst in dem Bereich, was du tust. Du kannst dich sportlich verbessern, aber wie verbesserst du deine Integrität? Wo gehst du dahin? Wo gibt es da ein Angebot? Und der Druck von außen ist ja so groß, Kompromisse einzugehen, anstatt die Integrität zu wahren. Da gibt es auch dieses Buch, Der Ehrliche ist der Dumme. Und das mag auch kurzfristig tatsächlich so sein. Du magst dich auch vielleicht wirklich bescheuert vorkommen und jemand, dem du das dann erzählst, sagt, bist du blöde? Ja, das machen doch alle. Wieso sagst du die Wahrheit? Und in manchen Ländern, auch in diesem Publikum, zu dem ich damals sprach, ist es eigentlich wichtig überhaupt, ist es der Schlüssel zum Erfolg, dass du einen Kompromiss machst mit deiner Integrität. Es ist ein Schlüssel, dass du überhaupt überlebst. Es ist eine ganz andere Kultur. Muss man auch verstehen, kann man nicht gleich so mit dem großen Zeigefinger kommen und sagen, du darfst das nicht. Das ist etwas, was sich langfristig und langsam entwickeln muss. Und wir denken, wir leben hier in einer Demokratie und immer wieder überzeuge ich mich davon, dass es doch eigentlich auch eine Bananenrepublik ist, in der wir leben. Und der innere Druck, den du dir selbst machst, Kompromisse einzugehen, anstatt Integrität zu bewahren, ist auch unerbitterlich. Auch du selbst setzt dich unter Druck und sagst, ich möchte nicht dumm dastehen, ich möchte nicht blöd aussehen, ich möchte lieber den Schein wahren und lieber dann die Unwahrheit sagen. Und alles scheint gegen uns zu sein und dann gibt es niemanden, der uns hilft. Und deswegen habe ich gesagt, viel Glück, Gott segne dich, Predigt ist zu Ende. Hast gehofft, dass du Hilfe hier bekommst? Ja, du wirst nicht enttäuscht. Nein, du bist hier richtig. Es gibt ein Buch in der hebräischen Bibel, das heißt das Buch der Sprüche. Das ist also, wenn du dieses Buch mal auch in der neuen Genfer Übersetzung lesen möchtest, es ist eine Fülle an witzigen, spektakulären, tiefen Einsichten. Von ganz vielen Autoren zusammengestellt. Salomon, einer der weisesten Menschen überhaupt, hat da ganz viel reingeschrieben. Also wenn du mal irgendwie so in das Weisheit-Orbit vorstoßen möchtest, dann empfehle ich dir die Sprüche. Da steht zum Beispiel sowas drin, dass eine Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied. Hast du gedacht, das ist irgend so ein Sprichwort in der deutschen Sprache? Nein, das ist aus der hebräischen Bibel. Das hat man vor, was weiß ich, wie viel tausend Jahren schon gewusst, dass die Kette nur so stark ist wie das schwächste Glied. Und für einige von uns ist das vielleicht diese Information das Kostbarste, was du heute mitnehmen kannst. Auch gerade wenn du Jesus noch nicht nachfolgst. Du kannst die Kette noch so stark machen. Wenn da irgendeine Schwäche drin ist, wird die reißen. Und zwar genau dort, wo die Schwäche ist. Da wird sie reißen. Also gleich, das steht in den Sprüchen drin. Und was unser Thema betrifft, steht auch ein Satz drin, den du vielleicht für dich auch auswendig lernen möchtest, weil er dir wie so ein Kompass sein kann, wie so eine Richtschnur sein kann, wie eine tägliche Ausrichtung. Da steht in Sprüche 11, Vers 3, die Integrität der Aufrichtigen wird sie leiten. Das ist die erste Hälfte dieses Verses. Die Integrität der Aufrichten wird sie leiten. Und das wirft die Frage auf, was leitet dich? Was informiert dich? Was ist dein Wegweiser? Ist es Glaubwürdigkeit? Ist es Integrität? Oder ist es Profit? Ist es schönes Aussehen? Ist es Status? Ist es irgendwie zu glänzen, zu scheinen, irgendwie gut dazustehen? Was leitet dich? Und wenn du jetzt sagst, naja klar, es ist absolut klar, Integrität leitet mich, dann kannst du das eigentlich so nicht sagen. Es wird dir dann erst klar, wenn du geprüft wirst und wenn dich deine Integrität, deine Glaubwürdigkeit etwas kostet. Wenn du in der Situation einfach sagst, wie es ist und eben auch in Gefahr läufst, dumm dazustehen oder, so wie ich es letzten Sonntag gesagt habe, einen echten Schaden davon trägst, dann wird es klar, was dich leitet. Wir hoffen natürlich, dass Integrität uns leitet. Wir würden das auch sicher als richtige Antwort geben, aber ist es die wahre Antwort? Ist es wirklich so? Sind wir wirklich so integer? Halten wir wirklich Zusagen ein? Ist es uns wirklich wichtig, glaubwürdig zu sein? Viele von uns sagen, und das zeigen dann mit Finger auf Leute, deren Lügen offenbar werden, die werden ja dann meistens so für alle lesbar in der Bildzeitung oder im Stern oder Spiegel oder wo sie auch immer erscheinen, in den Medien, Social Media, da wird das ja für alle sichtbar und du sagst, um Gottes Willen, sowas würde ich nie tun. Und auf viele Politiker hauen wir auch drauf und sagen, sowas würde ich nie tun. Und dann denke ich mir, echt? Würdest du nie tun? Es ist leicht, über Menschen zu urteilen, in dessen Schuhen du nicht stehst. Du bist noch kein Politiker. Du bist noch nicht in der Situation gewesen. Du warst noch nicht unter diesem Druck. Du warst noch nicht in diesen Zwängen. Du bist noch nicht von allen Seiten gejagt worden. Und deshalb kannst du das eigentlich nicht sagen. Und es gibt dieses Das, wo du sagst, na, das würde ich nie tun. Ich würde niemals die Ehe brechen. Ich würde niemals Geld fälschlicherweise behalten. Ich würde niemals etwas sagen, was mich besser dastehen lässt, als ich das eigentlich bin. Ich würde niemals übertreiben. Ich würde niemals versuchen, andere Leute klein zu machen, damit ich größer bin. Das würde ich niemals machen. So lange, bis dieses Das tatsächlich kommt, an das du denkst, und so lange, bis du geprüft wirst. Und dann ist natürlich mein Gebet, dass wir uns auch nach dieser Serie dafür entscheiden, dass die Integrität der Aufrichtigen uns leitet. Und in diesem einen halben Vers sind zwei Worte. Einmal Integrität und einmal aufrichtig. Und das ist ein Bild, das hier gebraucht wird. Aufrichtig, das ist ein Mensch, der aufrecht steht. Nicht gebückt. Nicht praktisch von der Körperhaltung auf das Materielle, auf die Erde zugebückt, sondern aufrecht. Und wenn du gebückt bist, wenn du nicht aufrecht bist, dann guckst du praktisch nur so weit, wie deine Nase reicht, bis zu deiner Zehenspitze oder bis zur nächsten Zehenspitze. Du siehst überhaupt nicht das große Ganze, du hast keine Perspektive. Du weißt gar nicht, was du gerade jetzt anrichtest, bloß weil du den kurzfristigen Nutzen für dich erkennst und denkst, das muss ich haben. So komme ich aus dieser peinlichen Situation heraus. Der aufrechte Mensch schaut nach vorne, schaut in die Ferne und schaut nach oben. Und diese Haltung beeinflusst deine Zukunft. Der lange Blick. Das Bewusstsein, dass Lügen kurze Beine haben. Dass Menschen, die Unwahrheit sagen, ein unglaublich gutes Gedächtnis brauchen, weil sie sich diese ganzen Geschichten, die sie erzählt haben, ja auch merken müssen. Wenn du so erzählst, wie es ist, da erinnerst du dich immer wieder dran, da musst du dir nichts merken, da kannst du ganz entspannt sein. Du hast es erzählt, wie es ist. Wenn dich wieder jemand fragt, wie es ist, erzählst du, wie es war und du erinnerst dich, weil es eben so war, wie es war. Und du musst dich nicht erinnern, was habe ich erzählt und auf was habe ich Wert gelegt und was habe ich weggelassen und so weiter. Und die Frage ist doch auch, und das musst du dich immer wieder stellen, welche Geschichte möchtest du mit deinem Leben erzählen? Welche Geschichte soll letztlich dann auch am Ende über dich erzählt werden? Und deswegen ist Haltung beziehungsorientiert definiert. Damit will ich sagen, wenn du aufrecht bist, hast du eine Beziehung für die Perspektive, hast du eine Beziehung für die Zukunft, hast du vielleicht auch eine Beziehung zu Gott, der zu dir sagt, ich richte dich auf. Du wandelst in meinem Licht, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein, ich erkläre dich für gerecht durch Jesus Christus. Und ich habe dich in einen Zusammenhang gestellt, der sehr viel größer ist, als nur kurzfristig irgendwie schön dazustehen. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte im ersten Buch Mose im Kapitel 4. Und da fangen wir jetzt tatsächlich bei Adam und Eva an. Und vielleicht waren einige schon von euch immer mal mit dieser Frage umgegangen, warum hat Kain und Abel, kennt ihr Kain und Abel, Kain und Abel? Gut, fangen wir an im ersten Vers. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte einen Sohn zur Welt, sie nannte ihn Kain. Also Kain ist der erste Sohn von Adam und Eva. Und dieser Sohn Kain hat, die Namen haben ja alle eine Bedeutung und in diesem Falle wird uns diese Bedeutung auch genannt. Sein Name ist sozusagen Gewinn. Also wenn die Mutter gerufen hat Kain, dann hat er gehört Gewinn, Gewinn, Gewinn. So Kain, Kain ist der erste Sohn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Beide wuchsen heran. Und Abel wurde ein Hirte und Kain ein Bauer. Also wir haben jetzt, und ich helfe dir jetzt ein klein bisschen, wenn du so deine Bibel aufschlägst und es liest, welche Informationen haben wir jetzt? Also wir haben die Information, dass Adam und Eva miteinander geschlafen haben, dass sie schwanger wurde, dass sie einen Sohn bekommen hat. Und der erste Sohn hieß Kain. Sein Name bedeutet Gewinn. Und dann haben sie noch einen Sohn bekommen, der heißt Abel. Und die sind miteinander herangewachsen, haben wahrscheinlich die gleiche Erziehung genossen. Und dann haben sich die beiden Brüder für jeweils einen Beruf entschieden. Der eine wurde Hirte und der andere wurde Bauer, Landwirt. Und jetzt, weil mich diese Frage ja auch umgetrieben hat, was jetzt dann, endet ja in einer Katastrophe für die, die schon im Religionsunterricht waren. Mich hat das umgetrieben und ich bin einfach mal da stehen geblieben und habe mir mal vorgestellt, was ich da jetzt sehe. Habe die Augen zugemacht und habe den Hirten gesehen. Abel. So, und wenn du jetzt mal die Augen zumachst und dir einen Hirten vorstellst, wie stellst du dir einen Hirten vor? Welche Haltung hat ein Hirte normalerweise? Also wenn du, letztens sah ich wieder eine Schafherde auf der Wiese grasen und es ist gar nicht schwer, den Hirten zu finden. Der Hirte steht irgendwo aufrecht auf seinem Stab, hat irgendwie so einen Regenmantel an oder irgendwas, was ihn vor Wetter schützt, mit einem Hut und der steht da, aufrecht. Ich möchte mal, dass du dieses Bild verinnerlichst. Dieser Hirte steht aufrecht. Es geht ja um den Aufrechten, die Integrität des Aufrechten. Das Bild ist hier gebraucht. Der steht da aufrecht und übersieht seine Schafe. Okay, habt ihr das Bild im Kopf? So, jetzt der Landwirt, der Bauer. Welche Haltung hat der Bauer normalerweise? Also wir wohnen im Knoblauchsland und wenn ich da mal so über das Knoblauchsland fahre und gucke, dann sehe ich lauter solche Leute da stehen, die den Boden bearbeiten, in diesem Falle irgendwas ausjäten, irgendetwas pflanzen oder so. Jedenfalls, sie sind zur Erde hin geneigt, weil sie den Boden bearbeiten müssen, einfach von der Haltung her. Also hast du einen, der aufrecht steht und einen, der zum Boden hin geneigt ist. Und jetzt will ich mal einfach dieses Bild etwas weiterziehen und sagen, der Aufrechte ist eben der, der weiterblickt und die Beziehung zu Gott hat. Und der, der zum Boden geneigt ist, ist der, der der Materie zugeneigt ist. Und deswegen heißt auch sein Name Gewinn. Er will von der Materie Gewinn haben. Und löst das mal los von diesen, falls du Landwirt bist oder Hirte, ich sage nichts über Landwirte, wir sind so dankbar, dass ihr das alles macht und wir zu essen haben und so. Das meine ich gar nicht. Ich meine nur jetzt von der Haltung her. Und da können wir von dieser Haltung her lernen, dass viele Menschen, die dem Gewinn hinterherrennen und der Materie hinterherrennen, auch buckeln und sich knechten und überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich aufzurichten, weil sie buckeln und buckeln und buckeln und buckeln und buckeln müssen. So, und jetzt geht die Geschichte weiter. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn dar. Also jetzt müssen wir uns das so vorstellen, der hat jetzt also da irgendwas geerntet, keine Ahnung, was er geerntet hat, wir erfahren es nicht. Was wir erfahren haben, ist, dass er offensichtlich das Bedürfnis hat, Gott ein Opfer darzubringen. Das hat man damals so gemacht, dass man so einen Altar gebaut hat und auf diesem Altar das, was man opfern wollte, dargebracht hat und es angezündet hat. Und wir erfahren, dass der etwas von dem nimmt, was er da geerntet hat und es da vorne hinlegt auf den Altar. Vielleicht so ein Bild, wenn du Erntedank, Gottesdienst und dann die ganzen Körbe, so ungefähr sah das aus. Und der Abel, von dem erfahren wir, er wählte auch eine Gabe für Gott aus. Er wählte aus, erfahren wir schon. Er wählte aus. Er schlachtete einige von seinen ersten Lämmern und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett. Zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, wenn du es dir mal genau überlegst. Der eine nimmt das, was er hat, irgendein Kohlkopf, irgendein paar Kartoffeln, ein bisschen Lauch, keine Ahnung was, so, und sagt, es wird schon passen, tut es da auf den Altar und opfert das. Und der andere sagt, was wird denn Gott gefallen? Ah, ich weiß, Gott mag Fleisch. Gott mag das beste Fleisch. Gott mag Fleisch mit Fett. Also nichts gegen Vegetarier, ja, aber sollte man schon zu denken geben. Nein, ein Witz. Okay, also, aber er macht sich ganz viel Mühe, das Beste zu geben, das Beste. Nicht einfach so, naja, was ich übrig habe, was ich nicht mehr brauche. Und ich weiß, ich kenne diese Menschen in der Ukraine und die haben gesagt, wisst ihr was, Leute, schickt uns doch nicht eure alten abgetragenen Jeans, die brauchen wir nicht. Das, was ihr übrig habt, schickt uns doch nicht das, was ihr übrig habt, sondern schickt euch das, was wir wirklich brauchen. Und wir sind immer gerne da bereit, na gut, also auch wenn wir so hier in die Gemeinde geben, wir geben das, was wir übrig haben, was wir sowieso nicht mehr brauchen. Und das ist eine völlig andere Herzenseinstellung, als wenn du von dem Ersten gibst und sagst, ich möchte mit dem Ersten, was ich bekomme, möchte ich Gott ehren. Eine völlig andere Haltung. So, also der Kain hat genommen, was er einfach so gehabt hat, und der Abel, der hat das Beste genommen, das Erste, das Schönste, das Feinste, mit Fett. Und es geschah genauso, wie es kommen musste. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Der Kain wollte einfach nur schön dastehen. Der wollte halt auch einfach dazugehören, hat gedacht, jetzt mache ich einfach mal die Bewegungen mit, dann stehe ich schön da und dann hoffe ich, dass Gott damit zufrieden ist. Und Gott ist nicht zufrieden. Und dann passiert Folgendes. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Ich finde das eine seltsame Reaktion. Also wenn ich schon etwas mache und ein negatives Feedback bekomme, wie jetzt in diesem Falle, und ich habe diese Bilder noch vor Augen in der Kinderstunde, da ist der eine Altar, wo dieser Rauch so schön hoch geht, und der andere Altar, wo dieser Rauch so am Boden dahin dümpelt. So, diese Bilder habe ich vor Augen. Wenn ich jetzt schon etwas mache und irgendwie ein Feedback bekomme, wo ich sage, das ist jetzt gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kann man natürlich grantig werden, da kann man natürlich sauer sein, da kann man zornig werden, da kann man vor sich hinstarren und mit den Füßen stampfen und sagen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sagt, wenn man jetzt integer ist und beziehungsorientiert und die Sache lösen möchte und nicht noch schlimmer machen möchte, kann man ja sagen, Gott, sag mal, irgendwie ist hier das nicht so ganz so gelaufen, wie ich es haben wollte. Habe ich was falsch gemacht? Könnte es sein, dass ich irgendwie auf was nicht geachtet habe? Könnte es sein, dass ich in der falschen Haltung das gemacht habe? Könnte es sein, gib mir doch mal, hilf mir doch mal. Wie könnte ich es denn besser machen? Was habe ich denn falsch gemacht? Was gefällt dir denn? Das ist auch eine Möglichkeit der Reaktion. Das ist vor allen Dingen eine integre Reaktion, wo du sagst, jetzt will ich nicht glänzen und bin dann total sauer, wenn man mir auf die Schliche kommt, sondern ich sage, okay, was habe ich hier falsch gemacht? Und dann hätte Gott ihm ja sagen können, du, Kain, hör mal, ich mag kein Gemüse. Und ich mag nicht irgendein Gemüse, sondern ich mag, dass ich deine Integrität sehe. Ich mag, dass du mich liebst. Ich mag, dass du mir das Beste gibst, dass ich das Gefühl habe, du hast dein Herz mir zugewandt. Ich möchte, dass du aufrecht bist. Ich möchte nicht, dass du kurzfristig irgendwie auf Gewinn aus bist und in deinem Knechtsein da irgendwie noch was dahin hudelst, sondern ich möchte, dass du dir Zeit nimmst. Und so. Und Gott fragt ihn. Er sagt, Kain, warum bist du zornig? Warum blickst du so grimmig zu Boden? Warum bist du so wütend? Was ist los? Fragt ihn Gott sogar. Die sprechen miteinander. Gott redet sogar mit ihm. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, Gott würde direkt mit dir so reden und sagen, du, wie auch immer du heißt, warum bist du jetzt gerade so ausgetickt? Und der Kain, der sagt nichts. Der sagt nicht, Gott, also gute Frage. Gute Frage. Wärst du nicht zornig? wenn dir sowas passiert. Ist ja peinlich, ist ja total blamabel. Alle haben das gesehen. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Kain, hattest du Gutes im Sinn? Oder wolltest du einfach nur gut aussehen? Kannst du Menschen ins Gesicht sehen oder willst du nur gut aussehen? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du integer bist, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du die Wahrheit sagst, musst du dich doch nicht schämen. Wenn du zu deinen Fehlern stehst, musst du dich doch nicht schämen. Ganz im Gegenteil, es ist ein Ausweis deiner Integrität. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Und Kain ist, sein Ohr ist zu, der will das nicht mehr hören. Der ist so ausgetickt, der ist so wütend, der ist so, hat so eine Mordswut gehabt, dass er sagt, du Abel, komm, wir gehen mal aufs Feld, muss mal mit dir reden. Und als sie dort angekommen sind, fiel Kain über Abel her und schlug ihn tot. Kannst du sehen, welche Konsequenzen das hat? Wie furchtbar das ist? Für mich ist diese Geschichte immer wieder so eine Warnung, dass ich sage, Herr, prüfe mein Herz. Herr, sieh, wie ich es meine. Die Integrität der Aufrichtigen wird sie leiten. Was leitet dich? Leitet dich die Wut? Leitet dich das Gefühl der Rache? Warum lügst du? Warum entschuldigst du Fehler? Warum weist du Schuld zu? Wenn du deine Integrität schnell aufgibst, was treibt dich wirklich? Ist es dieses Gebücktsein, dieses kurzfristige Denken, dieses Verhaftetsein mit der Materie? Oder ist es dieses Aufrechtsein, wo du sagst, ich kann, alles kommt von dir her, alle guten Gaben, ich muss mich nicht sorgen, ich bin ein Kind, ein Sohn des Vaters, eine Tochter des Vaters, er wird es richten. Was treibt dich wirklich an? Geht es dir mehr darum, gut auszusehen oder gut zu sein? Und es ist tatsächlich so, es geht hier, wie in allem, was wir hier versuchen zu sagen, nicht darum, dass du irgendwelche Gesetze erfüllst, sondern es geht darum, dass du dir bewusst machst, dass dein Verhalten mit der Beziehung zu tun hat, mit den Menschen, mit denen du umgehst und mit der Beziehung, die du vielleicht schon zu Gott hast. Es geht um die Beziehung, die dadurch massiv gestört wird, wenn du Fehler nicht zugibst, wenn du nicht aufräumst, wenn du nicht dazu stehst, wenn du nicht deine Zusagen einhältst, wenn du übertreibst, wenn du Dinge darstellst, wie sie nicht sind. Du kannst den Respekt deiner Kinder nur dadurch bekommen, dass du mit ihnen aufrecht und integer umgehst. Und hört mir richtig zu, es geht nicht um Unfehlbarkeit. Unfehlbarkeit, da kann jeder mit umgehen. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben es nicht immer beieinander. Wir alle lassen es mal gewaltig rein. Jeder von uns. Aber der Integre sagt, das habe ich falsch gemacht, das ist meine Schuld. Wir haben zum Beispiel gestern hier aufgenommen und ich habe völlig vergessen, um Erlaubnis zu fragen. Ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber ich habe gleich gesagt, ja, das ist meine Schuld, das habe ich vergessen. Ich stehe dazu, ist mein Fehler. Wenn es irgendein Schaden entstanden ist, bin ich gern bereit, auch diesen Schaden zu kompensieren. Es tut mir furchtbar leid, es ist meine Schuld. Ich habe es versemmelt. Ich habe es einfach, ich weiß gar nicht, was in meinem Kopf war, aber ich habe es einfach vergessen. Die Integrität der Aufrichtigen wird sie leiten, aber die Krummheit, es ist wie in allen Sprüchen so, das eine und dann aber, die Krummheit der Verräter, die sich versuchen zu tarnen, die sich versuchen zu bedecken, die sich versuchen zu verstecken, die versuchen im Dunkeln zu bleiben, wird sie vernichten. Irgendwann holt es dich ein. Irgendwann erntest du das, was du gesät hast. Irgendwann, wenn du nicht aufrichtig bist, wenn du nicht das Ganze im Blick hast, holt es dich ein. Was leitet dich? Ich möchte, dass du diese Frage mit in die Woche nimmst und sagst, was treibt mich da gerade? Was leitet mich? Werde sensibel dafür, wenn du sprichst und wenn du etwas sagst, das dich in irgendeiner Weise schwächt, das deine Integrität schwächt, dann mach mal eine erste Übung, indem du einfach die Klappe hältst, indem du es einfach nicht sagst. Das wäre ein erster Schritt, dass du einfach mal die Klappe hältst und es nicht sagst. Und vielleicht im zweiten Schritt sagst, du, es ist in Wirklichkeit so. Und es tut mir leid, dass ich dich da getäuscht habe. Und ich glaube, es würde ein unglaubliches Vertrauen langsam wachsen, wenn wir beginnen würden, so miteinander umzugehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und mit dem letzten Lied Gott die Ehre geben.